Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört den blumigsten Podcast der Welt. Ich bin Sergeant Manu und bei mir ist Obergefreiter Tschertschupan, meldet sich zu Dienst. Wir reden heute über ein Kriegsspielchen oder wie meine Frau sagen würde, spielst du wieder Kriegerles? Immer wenn ich irgendwelche Spiele, die mit Krieg zu tun haben, hier laufen habe. Es ist aber ein sehr ungewöhnliches Kriegsspiel. Die Rede ist von Valkyria Chronicles 4 und da schlagen dem Micha gleich mal ein paar Herzen höher, als dieses Spiel angekündigt wurde. Vor genau 10 Jahren kam der erste Teil für die PlayStation 3 raus. Da gab es auch ein wunderbares Remaster. Dann gab es 2 Ableger für die PlayStation Portable nur. Ein ganz schlimmes Spin-off, über das wir den Mantel des Schweigens ausbreiten werden, über das Revolution. Ja. Und jetzt ist aber die geliebte Serie wieder zurück mit Valkyria Chronicles 4 und verspricht, alles besser zu machen, was mit Revolution falsch lief. Und ich glaube, so viel können wir vorwegnehmen. Es ist wieder ein Valkyria Chronicles für Valkyria Chronicles Fans.
Und nicht nur für Fans, sondern es ist, also das Besondere an dieser Serie ist, bevor wir jetzt da zum eigentlichen Kern kommen, ist, dass es nicht ein Kriegsspiel ist, sondern es ist ein Spiel über den Krieg. Also ein ganz feiner Unterschied. Und das finde ich, mag ich diese Serie auch total, weil es nicht diese, ja, gerade so in Zeiten von Battlefield und Call of Duty, so diese unreflektierte Baller-Action-Michael Bay-Kriegsgeschichte erzählt, die dann halt einfach alle Figuren reduziert, so im Sinne der Action, weil ich meine, man darf ja nicht überfordert werden, ne? Also man will ja in einem Kriegsspiel jetzt nicht drüber nachdenken, was da so passiert, was da eigentlich für Szenarien nachgespielt werden. Und das Verrückte an Valkyria Chronicles ist, dass obwohl das Ganze so eine Anime-Ästhetik hat und obwohl das Ganze halt in so einem fiktionalen Europa spielt, obwohl es nicht mal eigentlich um einen echten Weltkrieg geht, auch wenn an den Zweiten Weltkrieg erinnert ist, dass dieses Spiel trotzdem sehr viel mehr über Krieg und was im Krieg passiert und was das mit den Menschen macht und worauf es im Krieg ankommt, also zwischenmenschlich jetzt irgendwie, dass es darüber sehr viel mehr zu erzählen hat als die meisten anderen Kriegsspiele. Und das ist für mich deshalb allein schon eine ziemlich besondere Serie.
Genau, und es ist auch was Besonderes, weil es mehrere Genres miteinander mischt. Also es ist von Sega beziehungsweise von Media Vision die Originalserie und es vermischt eigentlich so verschiedene Sachen. Also es ist ein Rundenstrategiespiel, was man aber aus der Third Person aktiv, wo man die Einheiten aktiv bewegen und steuern kann. Und es ist gleichzeitig noch so ein bisschen ein Rollenspiel, würde ich eigentlich sagen, wie man es von japanischen Rollenspielen kennt. Sehr viele Dialoge, sehr viel Character-Driven Story, also anders als jetzt zum Beispiel bei einem Call of Duty oder so, gibt's ganz, ganz, ganz viele Zwischensequenzen, wo sich die Charaktere untereinander austauschen, wo eben, was du schon gesagt hast, es geht nicht so sehr nur um die reine Action des Krieges und die Kämpfe, wie vielleicht auch bei Advanced Wars oder so, wo ganz klar die taktischen Kämpfe im Vordergrund stehen und die Charaktere eher im Hintergrund sind, sondern hier ist es wirklich wie bei einem Rollenspiel, du lebst und durchlebst die Geschehnisse eines Weltkriegs aus den Augen dieser Crew, um die es geht. Und das ist wie bei einem japanischen Rollenspiel so üblich, dass da sehr viel geredet wird. zwischen den Missionen, aber eben auch in den Missionen. Und das ist eine ganz, ganz besondere Mischung, die so in der Form auch, glaube ich, völlig einzigartig ist.
Ja, also bis auf Valkyria Chronicles selbst gibt's da eigentlich auch keins, was so in diese Kerbe schlägt. Also ich habe jetzt auch, heute ist zum Zeitpunkt der Aufnahme auch der GamePro-Test rausgekommen. Da haben so ein paar Leute, die das nicht kannten, auch so gefragt, ist das denn so vergleichbar mit XCOM oder so? Und da muss man sagen, jein, eigentlich nicht. Nee, ja. Also was stimmt ist, dass man da zwar Squad-Mitglieder und sowas hat, irgendwie, die auch einzigartig sind, dazu kommen wir ja gleich nochmal im Detail, aber tatsächlich hat das damit eigentlich nichts zu tun. Also diese Mischung ist schon relativ einzigartig und deswegen kann man dieses Spiel auch sehr schwer einordnen. Also man ist versucht, durch die Anime-Ästhetik natürlich sofort JRPG zu sagen, aber dafür ist es dann auch wieder nicht Rollenspiel genug. Man ist aber auch durch Taktik stimmt Ja, auch. Also es ist ein taktisches Spiel, aber es hat immer noch so leichte Echtzeit-Action-Elemente irgendwie so mit da drin und so. Und das ist eine ziemlich schwierige Mischung.
Wir dröseln das jetzt nach und nach auf, weil es eben diese verschiedenen eben hat. Ich würde am ehesten tatsächlich noch mit sowas wie Fire Emblem vergleichen, weil es eben auch eine Geschichte im Krieg ist, mit Kampf, taktisches Spiel eben auch ist, wo man auf dem Schlachtfeld wirklich Rundenstrategie ausübt. Mhm. Das ist ja bei Fire Emblem auch so. Nur, dass man halt hier die Perspektive anders hat. Aber das gerade das Zwischenmenschliche und das Drumherum erinnert mich dann schon am ehesten an die Serie, wenn man es mit irgendwas vergleichen möchte.
Ja, genau. Also Fire Emblem ist natürlich in so einem Fantasy-Setting richtig angelegt. Also ganz klassisch Medieval-Fantasy. Aber ja, du hast recht. Also da ist ja auch, also auch wenn es da sehr viel um Krieg geht und um Schlachten und so weiter, steht aber sehr viel stärker im Vordergrund, wie die Charaktere sich dazu verhalten, welche politische Rolle sie auch einnehmen und so. Und vor allen Dingen auch, wie da die also jetzt hier speziell bei Fire Emblem, wie die Blutlinie dann auch irgendwie weitergeht, weil dann ja auch, es geht ja auch um Liebe. Also jetzt hier bei Valkyria Chronicles natürlich auch, aber da ist es jetzt wirklich so alles beschränkt auf ein dieses Kriegsszenario. Also was vielleicht noch ganz gut zur Einordnung wäre für die Leute, die das kennen, also Valkyria Chronicles 4 spielt auch zum selben Zeitraum wie Valkyria Chronicles 1, also es ist tatsächlich auch der
so 33, 34, 35, Jahre rum.
Richtig, und es ist auch, also es ist tatsächlich auch derselbe Krieg, nur wird der aus einer anderen Perspektive erzählt. Also du hast bei dem ersten Teil, über den wir irgendwann mal echt einen Cast machen müssen, ist
ja, wir müssen das Remaster noch mal irgendwie
uns vornehmen. Ja. Also da war das Coole, dass man völlig normale Leute gespielt hat. Da gibt's dann, also die Hauptprotagonisten sind ein Biolehrer und und eine Bäckerin. Und die beiden werden in den Krieg reingezogen in dem Moment, als die Imperialen, das sind quasi die Nazis, in ihr Dorf einfallen und Menschen töten. Und dann merken die, wir können da uns jetzt auch nicht mehr raushalten. Also es ist jetzt, der Krieg kam jetzt zu uns, quasi direkt vor die Türschwelle. Und deswegen haben sie sich dann dazu entschlossen, sich zu verpflichten zu lassen. Und hier bei diesem Valkyria Chronicles 4 ist das so, dass die Handlung schon in medias res anfängt. Also im Gegensatz zum ersten Teil fängt es nicht von vorne an, sondern einfach so mittendrin. Und man hat so dieses Tagebuch von dem Protagonisten, dem Claude, und sieht darin einzelne Episoden, die erklären, wie dieses Squad zusammengekommen ist, wie die einzelnen Mitglieder zueinander stehen und so weiter. Und das so als ungefähre Rahmenhandlung.
Also man ist schon mehr in diesem Militärkomplex drin. Mhm. Er ist schon ein ausgebildeter Kommandant, hat seine eigene Truppe. Die Leute kennen sich auch schon alle. Wir lernen die natürlich dann durch diese Rückblicke auch immer kennen. Also zum Beispiel sein bester Kumpel, der dann in den ersten Missionen völlig normal sich mit ihm verhält, merkt man dann eben in den Rückblicken, die mochten sich früher gar nicht, die kennen sich aus der Schule, bla bla bla. Und solche Geschichten kommen dann halt alle dann da zum Vorschein und helfen auch ungemein dazu, dass einem die Charaktere so nach und nach ans Herz wachsen oder dass man eben eine Beziehung zu denen aufbaut. Und es ist alles komplett vertont. Es hilft natürlich auch sehr. Also alles auf komplett Englisch oder wahlweise auch auf Japanisch mit Untertiteln dann natürlich.
Genau.
Deutsche Texte sind aber, glaube ich, trotzdem verfügbar.
Genau, also es gibt, wenn man die Konsole auf Deutsch einstellt, sind die Texte auch Deutsch. Das muss man beachten, bevor man es umstellt. Ist ja bei vielen Spielen so, dass dann die Textsprache immer automatisch ausgewählt wird. Aber da sind irgendwie auf der Disc sind irgendwie, oder beim Download jedenfalls, sind alle möglichen Versionen dabei. Und das ist ganz cool. Also das mit der japanischen und englischen Sprache hat auch für die Zwischensequenz natürlich auch diesen Authentizitätsfaktor, sag ich mal, weil man da natürlich, das passt ein bisschen besser zu den Anime-Gesichtern. Dafür sind aber auch nicht alle Sachen im Spiel untertitelt, das so als kleiner Hinweis. Also wenn da jetzt irgendwelche Kommentare von den Charakteren kommen, dann ist Japanisch wenn man kein Japanisch kann, dann sagen die irgendwas, man versteht es dann nicht.
Das vor allem so dieses Schlachtfeldgeschnatter von den Feinden, oder?
Ja.
Also die sagen dann so Dinge wie, hey, das sind ja tatsächlich wirklich Soldaten auf Englisch oder use the tree to cover und solche Geschichten, die sind dann halt nicht untertitelt.
Richtig, also das sollte man beachten. Ist halt auch an manchen Situationen wäre der ein oder andere Hinweis, der dir dann gegeben wird, dann auch ganz nett. Ich verstehe jetzt auch nicht, warum sie da jetzt keine Untertitel reingebaut haben. Aber da geht, das sollte man vielleicht im Hinterkopf halten, bevor man die Sprache einstellt.
Aber die englische Synchro ist okay. Also die ist völlig in Ordnung. Die Stimmen passen und
ist jetzt nicht sensationell.
Ist eine Geschmackssache.
Genau, natürlich. Also ich finde sie jetzt nicht sensationell. Klar. Also es gibt bessere englische Synchros, aber man kann damit leben. Mhm. Also geht auch für die deutschen Texte. Also manche Wörter sind ein bisschen seltsam gewählt, hatte ich das Gefühl. Ja, so etwas holprig übersetzt. Aber kann man machen. Also ich finde es ja gut, dass es generell so eine Übersetzung gibt für diese Sorte Spiel. Weil viele haben Yakuza zum Beispiel nicht gespielt, weil es nur komplett auf Englisch ist. Deswegen hat sich da wahrscheinlich Sega gedacht, nee, dieses Spiel müssen wir jetzt mal lokalisieren, weil sonst springen es die Leute wieder aufs Dach.
Dann lass uns mal für die Leute, die es jetzt noch gar nicht kennen oder die Vorgänger auch nicht gespielt haben, das Spielkonzept noch mal so ein bisschen beschreiben. Also wir fangen jetzt mal an mit diesen taktischen Kämpfen. Also man hat immer so eine Einsatzbesprechung und sieht dann so eine Schlachtkarte von oben, auf der die Mission so am Reißbrett quasi gezeigt wird. Da siehst du dann gegnerische Stützpunkte und dann hast du zum Beispiel halt als Mission keine Ahnung, eine Sondierungsmission zu fahren, da regnet es und ist dunkel und du musst halt irgendwie die versteckten Panzer finden, ja, da irgendwie die Intel, also die Informationslage ist so, dass man da vermutet, das sind irgendwie Panzer, aber da stehen irgendwie auch Attrappen und dann ziehst du halt los im Dunkeln und musst halt sondieren und entsprechend die richtigen Panzer finden und dann ändert sich die Mission, dann kommt irgendwie, ja, jetzt kannst du irgendwie den Geschützen Bescheid sagen, damit die Artillerie dann irgendwie die Panzer auslöscht, musst du dann irgendwie Signale senden oder du hast irgendwie eine ganz normale Mission, du musst zum gegnerischen Lager kommen und dort irgendwie alle Feinde erledigen und. Also die Missionen sind sehr vielfältig, du hast dann auf diesem Schlachtfeld eben immer deine Missionsbeschreibung und hast da einen Startpunkt mit so einem Basislager in den meisten Fällen, mit so einer Flagge, die kannst du auch die gegnerische dann einnehmen, um dann Unterstützung anzufordern und deine Einheiten zu setzen und die haben verschiedene Klassen. Also du hast den Sniper-Klasse natürlich, du hast dann den Scout, du hast den sehr bezeichnenden serieprägenden Panzer. Also es gibt eine Einheit mit so einem Panzer, dein Hauptkommandant, der in den meisten Missionen dann eben auch zur Verfügung steht und ausrüstbar ist und hast eben so deine verschiedenen Klassen und kannst je nach Geschmack dann auch einen Grenadier mitnehmen und so weiter und so fort. Und dann, wenn du sagst, jetzt geht's los, dann kannst du rundenstrategiemäßig deine einzelnen Einheiten bewegen.
Richtig, und das ist ganz interessant. Also das Spiel unterteilt sich dann in zwei Phasen. Es gibt diese Planungsphase, das ist dann so die ganz klassische Karte von oben, die man so sieht, wie man es auch, sieht halt aus wie so eine taktische Karte mit so ein paar Zeichen und drinnen so, aber im Grunde genommen sind das alles nur Symbole, die du da siehst, aber in dem Moment, wo du da reingehst, kannst du deine Einheit steuern. Und diese Bewegungen, die du dann dort machst, sind unterteilt in zwei verschiedene Punkte. Das ist jetzt essentiell. Es gibt nämlich zum einen Kommandopunkte, das bestimmt darüber, das ist im Prinzip, ist das die Anzahl deiner Spielzüge, die du zur Verfügung stehen hast. Und mit jeder Aktion, also wenn du jetzt einen Charakter anklickst und dich dazu entscheidest, den zu bewegen, dann verbrauchst du einen Kommandopunkt. Und der Umfang dieser, wie weit sich dieser Charakter bewegen kann, wird über die Aktionspunkte bestimmt. Der wird im Spiel dargestellt durch so eine gelbe Leiste mit einem Symbol, das sind so zwei Fußstapfen, das zeigt dann einfach, wie weit kannst du laufen. Und das,
wie so eine Energieleiste halt.
Genau. Und die variiert natürlich dann noch entsprechend von Klasse zu Klasse. Also es gibt zum Beispiel eine Aufklärerklasse und diese Aufklärerklasse kann sehr viel und sehr weit laufen und die entdeckt auch Feinde und andere Gegenstände aus einer großen Distanz, also selbst bei schlechten Wetter können die relativ weit sehen. Dafür sind die dann aber natürlich in anderen Eigenschaften schwächer. Also die sind zum Beispiel dann nicht so robust und nicht so gut gerüstet und auch nicht so stark wie zum Beispiel Sturmtruppler, die dann aber natürlich nur die Hälfte dieser Aktionsleiste haben. Also so tariert sich das dann immer so gegenseitig aus. Also je nachdem, was die auch an Geräten dabei haben oder auch irgendwie je nachdem, was für eine Stärke die haben, das gleicht sich dann immer entsprechend mit dieser Aktionsleiste aus. Zum Beispiel gibt es da eine Klasse, den Grenadier. Das ist in den meisten Formen eine junge Dame namens Riley. Die hat dann halt irgendwie so einen riesen Koffer dabei, wo die dann ihren Granatwerfer auspacken kann. Sieht übrigens auch
so ein Mörser.
Genau. Mega geil animiert. Aber auf jeden Fall, die schleppt da einfach einen Riesenkoffer mit sich rum. Und das ist klar, dass die nicht so weit laufen kann wie ein Aufklärer. Und das geht dann auch für Lancer zum Beispiel. Das sind Einheiten, die hat irgendwie
Panzerabwehrgeschütze.
Genau, diese Panzerabwehr, Panzerfäuste und sowas irgendwie haben. Die haben auch irgendwie so einen Riesenstab dabei, also die riesige Panzerfaust, die natürlich auch erstmal getragen muss. Und irgendwo in der Mitte sind noch so Engineers, das sind so Ingenieure, das sind die einzigen, die auch so ein Fahrzeugreparaturset dabei haben. Also die sollte man möglichst auch immer in der Nähe zum Beispiel von dem Panzer haben, den du auch gerade erwähnt hast. Da kommen auch später noch, je nach Mission gibt's auch andere befreundete Panzer, die du dann auch steuern kannst. Das ist also nicht nur der einzige. Aber du kannst dann zum Beispiel dann damit mit dieser Klasse dann Minen entschärfen, die auf dem Boden liegen und du kannst damit dann halt aber auch irgendwie Fahrzeuge und so reparieren und Sandsäcke. Also und das ist wichtig. Also das Interessante an dieser Mischung dieser Elemente ist, dass du auf dem einen Teil diesen taktischen Teil hast und trotzdem kommt so ein Echtzeitelement mit rein, weil es ja auch darauf ankommt, ob man jetzt entdeckt wird oder nicht.
Genau, und diese Echtzeit, die ist ganz spannend, weil die so Halbechtzeit ist. Also du läufst dann wirklich wie in so einem Third Person, wie in Gears of War oder so, mit deiner Third Person Kamera durch die Gegend und dann siehst du so Verbindungslinien zu feindlichen Einheiten, die dir in unterschiedlichen Farben eben Bescheid sagen, ah, momentan siehst du die Einheit, ah, jetzt sieht dich die Einheit auch und ah, ab der Entfernung kann die Einheit auch auf dich schießen und das passiert dann auch in Echtzeit. Also wenn du zu nah an eine feindliche Einheit ranläufst und die sieht dich, dann fängt die auch einfach an zu ballern. Mhm. Hört dann aber auch auf, weil ihre Runde dann ja quasi vorbei ist sozusagen. Also du hast immer so einen Reaktionsschuss. Auch deine Einheiten, wenn die stehen und der Gegner ist dran und die laufen dir ins Sichtfeld, dann hast du auch quasi eine kostenlose Attacke. Mhm. Also ist dann nicht wie in Echtzeit spielen, in Echtzeit kämpfen, dass du dann quasi den Schüssen ausweichst oder so, aber du bekommst halt dann direkt einfach die Kugeln um die Ohren gepfeffert. Mhm. Und kannst dann aber auch wieder aus dem Sichtfeld rauslaufen, wenn du das zum Beispiel möchtest. Oder du setzt dann deinen zweiten Aktionspunkt ein. Also du kannst laufen und einmal schießen. Die Aktionslaufreichweite hast du ja beschrieben durch die Energieleiste. Mhm. Und jede Einheit hat dann pro Kommandopunkt, den du ausgibst, eben einen verfügbaren Schuss. Du kannst dann entweder deine Hauptwaffe nutzen oder auch eben Sekundärwaffen wie Handgranate werfen, Heilungspaket nutzen oder eben sowas wie dein Mörser oder solche Geschichten. Oder Sniper, je nachdem, was halt deine Klasse dabei hat.
Genau.
Und dann kommt die Besonderheit, im Gegensatz zu sowas wie XCOM, wo du alle deine Einheiten ziehst oder auch bei Fire Emblem, ziehst du halt alle deine Einheiten einmal und keine Einheit kann in einer Runde zweimal angreifen. Und das ist eine Besonderheit doch hier bei Valkyra Chronicles.
Achso, doch, ja, stimmt. Nee, genau.
Bei Fire Emblem
genau, nicht. Ich ja. war gerade bei XCOM. Genau, nicht. Bei XCOM, da geht's halt nicht. Ja. Entschuldige. genau, das ist der Unterschied. Bei Valkyra Chronicles geht's aber. Richtig.
So. Ja, genau, das wollte ich dir jetzt die Überleitung geben. Bei Valkyra Chronicles geht es nämlich. Genau.
Entschuldigung, ich war gerade irgendwie so, hä, ja, bei XCOM geht's nicht. Aber du hast völlig recht, also das ist ganz cool. Also das muss man auch erstmal verinnerlichen, weil wenn man nämlich vor diesen ganzen anderen Rundenstrategiespiele gespielt hat und man denkt sich dann halt instinktiv, und das ist auch so der erste Gedanke, den man bei Valkyra Chronicles hat, denkt man, hä, ich kann doch jetzt nur jeden Einzelnen ziehen. Also schiebt man dann irgendwie seine Figuren über die Karte, bis man dann irgendwann, also das sagt dir das Spiel ja auch nicht explizit, aber das muss man als erstes lernen, wenn man es noch nie gespielt hat. Man kann Aktionspunkte auch auf denselben Charakter mehrmals verwenden. Der Nachteil, der dadurch aber entsteht, ist, dass diese Aktionsleiste, also die Ausdauer, die nimmt mit jedem weiterer Benutzung ab, bis dann irgendwann nur noch irgendwie so ein kleines Quäntchen übrig ist. Also du kannst Laufen ist schon beschränkt. Also es nimmt dann irgendwie am Anfang zu einem Drittel ungefähr ab und dann geht noch mal so ein Drittel runter, sodass, wenn du die Figur zum vierten Mal benutzt, irgendwie dann natürlich Schwierigkeiten bekommst, dich dann vom Fleck zu bewegen. Aber es kann sich halt trotzdem lohnen, genau. Zum Beispiel, um jetzt doch noch schnell irgendwie eine Basis einzunehmen, weil du die letzten Meter mit dem zweiten Aktionspunkt dann noch schaffst. Oder wenn du zum Beispiel mit deinem Sniper geschossen hast und du hast irgendwie aber verfehlt, weil, keine Ahnung, du verzogen hast oder weil der Charakter jetzt irgendwie missgebaut hat, da kommen wir ja gleich noch zu, ist das so, dass du dann aber auch sagen kannst, okay, es ist mir jetzt dieser Kommandopunkt wert, dann noch einen zweiten Versuch zu starten. Also das liegt völlig in der Messen und das ist ziemlich, ziemlich cool. Und diese Echtzeitkomponente ist auch insofern geil, weil es das Schleichen begünstigt. Also du kannst dich natürlich übers Feld bewegen, aber du musst trotzdem stealthy sein, also du musst dich trotzdem vor dem Feind verbergen, weil sobald du in die Sichtlinie kommst, kommt der Zeitdruck auch rein. Also solange du nicht gesehen wirst, kannst du auch einfach auf dem Feld stehen bleiben, passiert jetzt erstmal nichts, bis die Runde beendet ist. Aber in dem Moment, wo der Feind dich sieht, schießt er halt so lange auf dich, dass dann stetig auch die Lebensanzeige runtergeht und du musst den Zug so schnell wie möglich beenden. Und das macht echt Spaß, dann halt trotzdem noch irgendwie wie in einem Actionspiel so sneaky zu sein, sich im Gras zu verstecken, sich so einen Spot auszusuchen und nicht entdeckt zu werden, weil das ist dann nicht einfach nur so ein bisschen Schachfiguren herumschieben, sondern es kriegt dadurch auch irgendwie noch so einen Spannungsmoment. Das ist ganz cool.
Kannst du bei mir einfach muten, die Stelle. 1756.
Ja, ja.
Ganz genau, also diese Action-Element, das macht wirklich Spaß, dann auch so durchs hohe Gras zu schleichen und eben auch, das hat so ein Risk-Reward-Prinzip. Also ganz oft ist es halt so, dass du sagst, ach, ich verwende jetzt diesen Aktionspunkt noch, um mich da noch dran zu schleichen und diesen letzten Treffer noch zu setzen, auch wenn ich jetzt nicht mehr so viel Laufenergie habe. Und dann auf einmal merkst du, scheiße, die Energie hat doch nicht gereicht, um noch bis zum Sandsack zu kommen. Und dann hängst du jetzt da so auf halber Strecke und kannst halt voll gut getroffen werden, weil du dich hinter Sandsäcken oder Baumstämmen oder so dann eben auch ducken kannst in hohem Gras. Kannst du dich hinkriechen, wirst halt deutlich weniger getroffen und dann überlegst du halt so, hole ich jetzt die andere Einheit von hinten und gebe quasi noch Feuerschutz oder versuche ich jetzt doch noch mit dem Mörser irgendwie dahin zu kommen oder gebe ich nochmal einen Aktionspunkt aus, also einen Kommandopunkt, um die Einheit halt noch zu retten. Also manchmal habe ich es halt auch so gemacht, dass ich die Einheit dann wieder quasi zurückgezogen habe und wieder einfach hinter eine Mauer gestellt habe. Das siehst du dann ja auch an diesen Linien, dass du da nicht mehr getroffen werden kannst und. Zu diesen Schüssen, da müssen wir noch dazu sagen, das passiert dann automatisch. Also das ist dann wirklich wie bei Rundenstrategiespielen, du wählst dein Ziel aus. Mhm. Und kannst so zwischen diesen Targets hin und her schalten und du kannst dann noch so ein bisschen mit dem Fadenkreuz natürlich auch manuell zielen, um Headshots zum Beispiel zu machen. Das funktioniert wie bei den meisten Spielen auch. Headshots haben halt eine höhere Schadensquote, aber dafür halt eine geringere Trefferquote. Mhm. Also du siehst dann auch immer so eine Statistik, okay, die Einheit braucht 20 Schüsse zum Sterben. Wenn du auf den Body zielst, machst du halt irgendwie, du hast 20 Schuss und der braucht halt irgendwie noch 23 Treffer. Wenn du auf den Kopf zielst, dann braucht er halt nur 5 volle Treffer, um K.O. zu gehen. Ja. Und dann kannst du halt auch immer so ein bisschen abwägen, gehe ich jetzt auf Nummer sicher oder gehe ich wirklich, aber du kannst halt perfekt zielen und trotzdem kann deine Einheit daneben schießen. Das wird dann halt quasi ausgewürfelt, wie man das halt kennt von solchen Strategien.
Genau, und das ist dann ein weiterer Punkt, der ziemlich cool ist. Es gibt sogenannte Potenziale. Das ist eine etwas irreführende Bezeichnung für Zufallselemente. Diese Zufallselemente klingt jetzt erstmal schlimm. Also es sind jetzt keine Sachen, die jetzt das Spiel total random machen, sondern es sind so besondere Eigenschaften, die der jeweilige Soldat oder die jeweilige Soldatin irgendwie hat, die sich entweder positiv oder negativ auf die Figur irgendwie auswirken.
Sind so Character Traits, würde ich es eher irgendwie bezeichnen, oder? So Charaktereigenschaften.
Genau, und die können völlig zufällig getriggert werden. Also die sind, das kannst du auch wirklich nicht vorhersehen. Du kannst auch irgendwie dich gerade zum Schuss ausholen und dann passiert das irgendwo. Und die sind halt immer auf den jeweiligen Charakter geeignet. Manche davon sind ganz witzig, manche davon sind auch eher ernst irgendwie. Das ist je nach Charakter irgendwie zum Beispiel zufällig. Zum Beispiel gibt es einen Charakter, das ist so ein bisschen der Witzbold in der Gruppe, so wird er beschrieben. Und der ist halt immer abgelenkt, weil er immer lustig sein möchte. Und deswegen schießt er in manchen Situationen dann schlechter. So zum Beispiel. Mhm. Hat für dich aber den Effekt, dass du, auch wenn du per Zielauswahltaste natürlich jedes Ziel dann auch identifizieren kannst und auch anwählen kannst und so, weißt du gerade, also bleiben wir mal kurz bei dem Sniper-Beispiel, auch nie so hundertprozentig, ob dieser Sniper jetzt auch trifft. Also in den meisten Fällen wird er das tun, aber es gibt echt so Situationen, wo so, jetzt kommt diese Zufallsgeschichte und dann verzieht er voll. Das ist mir schon ein, zwei Mal passiert, ist so, gerade so, dass es nicht frustrierend ist. Also es ist aber super spannend, weil er gerade so in so extrem, also wirklich so eine Situation, wo es jetzt echt auf diesen Schuss irgendwie ankommt, kommen dann solche Sachen. Manchmal kommt dieses Potenzial aber auch, es kommt irgendwas Negatives und die Leute treffen trotzdem, also es ist jetzt kein Muss. Und es geht auch andersrum. Also es gibt zum Beispiel auch so Potenziale, die positiv sind. Also so, dass dann die Abwehr zum Beispiel stärker wird oder dass dann zum Beispiel also ganz salopp die Angriffskraft irgendwie steigert oder so. Das ist sehr, sehr abhängig von der.
Ja, und es sind auch echt lustige, komische, kreative Sachen dabei. Also mein Lieblingsmörser neben der Riley ist zum Beispiel einer, der gerne Autor wäre, aber er ist ein schlechter Autor. Und dann nervt er seine Kollegen immer damit, dass er so blöde Buchideen hat und dann entschuldigt er sich immer auf dem Schlachtfeld. It's all research, I swear. Weißt du? Und trifft dann halt dadurch schlechter, aber hat natürlich auch immer einen ausgleichenden, positiven Trait.
Genau.
Finde ich sehr, sehr charmant. Es fühlt sich jetzt auch nicht irgendwie besonders unfair an oder so, weil man eben immer zufällig auch positive wie negative Eigenschaften hat und es ist auch nicht bescheuerter, als wenn bei XCOM jemand mit einer Schrotflinte dem Alien einen Meter gegenübersteht und daneben schießt. Ja. Also das ist halt einfach das typische Genre, typische der Random-Faktor bei Runden.
Genau, ist hier aber auch nicht so ganz krass wie bei XCOM. Also ich finde, also bei XCOM finde ich schon auffälliger irgendwie, weil du ja auch so eine etwas so eine Vogelperspektive hast, wenn man hier jetzt wirklich so direkt vor einem steht, ist die Wahrscheinlichkeit auch echt gering, dass sie daneben ziehen. Ja. Also reden wir jetzt wirklich von ein paar Metern. Also wenn du jetzt wirklich so, sagen wir mal, du hast irgendwie ein Maschinengewehr und die stehen da wirklich 15 Meter weit weg, dann spielt das schon eine Rolle. Aber so ab einer bestimmten Anzahl ist es dann auch egal, ob die jetzt verziehen oder so, weil die Logik sagt dann schon, dass du triffst. Also ganz so, ganz so mega krass ist es dann nicht. Und manche Sachen sind auch wirklich, also sehr charmant finde ich auch, es gibt einen Sniper, da haben wir eine gewisse Ähnlichkeit zu Gregor von Rocket Beans festgestellt, weil bis auf die Augenbrauen, wenn die Augenbrauen dunkler wären, dann würde er wirklich täuschend ähnlich aussehen. Und das ist lustig, sein Potenzial unter anderem ist, dass die Glatze, die er hat, dass die halt manchmal glänzen kann und dass er deshalb besser gesehen wird. Und es hat wirklich mal in einer Schlachtsituation wirklich mal gefühlt einem halben Kilometer ein Sniper wegen diesem Potenzial dem hier direkt einen Kopfschuss gegeben. Und ich so, was, das gibt's doch nicht. Also es muss wie ein Blinklicht ausgesehen haben in dem Moment.
Ja. Das finde ich echt sehr witzig. Das Spiel nimmt sich auch wirklich nicht so ernst, aber ohne jetzt irgendwie blödel oder albern zu sein. Es greift auch sehr ernste Themen an, reden wir gleich nochmal drüber. Aber es ist insgesamt doch sehr japanisch. Was ich nochmal, kommen wir gleich nochmal dazu, zur Story und so. Was ich noch zu diesen Charakteren sagen wollte, also wenn die sterben, sind sie eigentlich auch erstmal nur K.O. Wenn du die 3 Runden liegen lässt und nicht rettet, dann sterben sie auch Permadeath-mäßig. Genau. Dann sind sie auch wirklich weg. Es ist aber deutlich angenehmer als jetzt zum Beispiel bei Fire Emblem, wo sie halt irgendwie relativ schnell futsch sind und tot sind. Du kannst jederzeit mit egal welcher Einheit hinrennen zu dieser Einheit und wenn du in der Nähe bist, dann wird automatisch ein Medic gerufen. Also du musst nur in die Nähe kommen und dann werden die automatisch evakuiert und sind dann im nächsten Kampf wieder verfügbar oder sogar im gleichen Kampf noch, wenn du sie dann über so eine Station als Einheit wieder berufst sozusagen. Also das ist, man muss sich von diesen Charakteren nicht dauerhaft trennen, wenn man das nicht möchte. Man kann auch jederzeit während der Mission speichern und dann auch wieder laden. Aber es ist nicht so ein Ärgernis mit Permadeath, wie jetzt vielleicht bei Fire Emblem für manche Leute. Das ist dann schon sehr, sehr sanft in diesem Bezug, weil man eben jederzeit die Medics rufen kann.
Genau, also es gibt zu dem Permadeath-System auch noch so einen kleinen Twist. Also abgesehen davon, dass es jetzt nicht so brutal ist wie bei anderen Spielen, im Sinne von, dass es unmöglich ist, diese Figur zu retten. Man kann also schon mit dem richtigen Einsatz von Kommandopunkten und so, und wenn man nicht ganz skrupellos ist, also die meisten auch irgendwie retten. Warum man die retten will, können wir ja gleich im Storyteil noch erklären. Aber hier ist es auch so, es gibt auch ein sogenanntes das Brave-System, wenn so ein Charakter dann tatsächlich auch irgendwie stirbt, dann kannst du da noch aussuchen, ob die Truppe davon noch einen Boost bekommt. Also du kannst dann irgendwie wählen, also dann gibt's dann irgendwie, das sieht so aus, dass dann der Charakter dann noch sozusagen seine letzten Worte von sich gibt irgendwie so und das hat dann Einfluss auf die Moral der jeweiligen Gruppe und konkret in Spielmechanik übersetzt heißt es, dass du dann zum Beispiel entweder einen Buff bekommst oder halt einen Kommandopunkt mehr. Also so, weil die merken, okay, ein Kamerad stirbt, das geht so nicht. Und das hat dann einen jeweiligen Effekt dann so. Also für dich als Spiel hat das dann irgendwie dann halt diesen, zum Beispiel den Kommandopunkt nochmal so als Boost extra. Das ist auch.
Und ich finde es auch nicht ganz so schlimm, wenn einer stirbt, wenn es jetzt nicht dein absoluter Liebling oder so war, weil du die Einheiten nicht individuell levelst wie bei Fire Emblem. Also da fand ich es halt immer extrem schade, wenn einer oder eine Kämpferin gestorben ist, die halt schon wahnsinnig weit entwickelt war und toll war und mit der ich sowieso ein Love Interest hatte und solche Geschichten. Ja, darum geht's ja bei Fire Emblem ganz arg. Hier sind die Klassen immer auf dem gleichen Level. Also die unterscheiden sich schon so leicht von Lebensenergie und Laufweite, so ganz leicht. Aber wenn du die Grenadiere auflevelst zwischen den Missionen, dann sind alle Grenadiers, auch die neuen, auf der gleichen Stufe und haben die gleichen Skills und die gleichen Erfahrungsstufen. Also von daher kannst du da auch wild durchwechseln. Und wenn da mal einer stirbt, ist auch nicht so sonderlich schlimm, weil da kommen dann immer wieder auch Nachschub, sodass du eigentlich immer genug von allen
Klassen hast. Genau, also spielerisch ist es auf jeden Fall nicht schlimm. Emotional was anderes, aber rein vom Spiel her ist das so, das ist dann halt ein bisschen lockerer. Also du hast es schon angedeutet, man kann aufrüsten. Das nennt sich dann Trainingscamp, ist aber nichts anderes als irgendwie so das typische Aufrüstmenü, wo du Punkte verteilst und Leisten steigen, dann werden die Level einfach größer. Das gibt dann Effekt auf die jeweiligen Eigenschaften, also so Verteidigungsmöglichkeiten, Robustheit und sowas, alles so das Übliche. Auch Aktionspunkt.
Das ist auch ein bisschen lahm eigentlich, oder? Ich meine, das ist eher sowas, was man halt machen muss, aber so richtig spannend ist es eigentlich auch nicht.
Ja,
man levelt diese Charakter da so hoch und dann sind sie halt besser, aber die Missionen werden ja auch schwerer. Also das ist eigentlich so ein unabwendbares
Ding. Genau, also ich finde nicht, dass das auch der stärkste Aspekt an diesem Spiel ist. Also viel interessanter ist dann, wenn du dann den Panzer zum Beispiel noch aufrüsten kannst, der heißt interessanterweise Hafen. Also wie das deutsche Hafen tatsächlich, weil die Stadt, aus der kommt,
Haven.
Haven. Aus japanischer Sicht ist das natürlich super spannend, so was wir in Deutschland denken, fragen uns natürlich, ich finde den Namen etwas merkwürdig, aber Hafen im Sinne von Haven. Und den kannst du halt auch individualisieren, also kannst du halt auch die Waffen verbessern und irgendwie aber auch die Panzerung dicker machen. Also das ist so üblicher Kram, aber der sei an dieser Stelle auch erwähnt, weil der spielt sicherlich eine Rolle. Also man muss jetzt nicht mega Power leveln, man kann so optionale Missionen auch machen und da natürlich die Erfahrungspunkte reinbuttern. Ist jetzt aber für das Spiel eine Hauptkampagne, ich habe hauptsächlich die Hauptkampagne gespielt, jetzt nicht so notwendig. Also man kommt auch ohne diese, also wenn man jetzt ganz normal auflevelt und einfach nur die Punkte nimmt, die man so durch das Spielen bekommt, das reicht auch erstmal aus. Also Ist aber nett, dass es drin ist. Also das ist so.
Ja, es sind auch so Kleinigkeiten dabei, wenn du zum Beispiel so bestimmte Elite-Gegner in manchen Missionen erledigst, dann bekommst du auch irgendwelche seltenen Waffen, die halt irgendwie nur Elite-Einheiten genau. haben, so vom Imperium, so gesonderte Waffen. Du kannst auch gezielt irgendwie sagen, ich möchte bei meinem Panzer oder bei meinen Einheiten irgendwie die und die Waffe verbessern. Dann haben sie halt irgendwie 2 Patronen mehr dabei, ein bisschen Munition oder solche Geschichten. Also schon passt schon so zum Thema, aber es ist nicht der stärkste
Genau, Aspekt. Aber deswegen spielt man eigentlich auch jetzt nicht unbedingt dieses Spiel, weil das was viel, viel besser ist als dieses stumpfe Aufleveln. Ich meine, die Hauptmotivation ist tatsächlich dann halt diese Missionen zu spielen, weil die Missionen sind echt abwechslungsreich und gut. Weil da ständig irgendwie was Neues passiert. Also man macht halt nicht die ganze Zeit dasselbe, sondern man hat immer irgendwie neue Einfälle, die auch teilweise storybetrieben sind, die auch aber auch deine Taktik komplett verändern. Also einfachstes Beispiel ist Wetter. Also Wetter hat zum Beispiel sehr oft Einfluss auf das, was du da siehst. Im Laufe des Spiels geht's immer weiter so Richtung Nordosten, also dort, wo das Imperium sitzt. Die sind halt eher so Richtung Russland, Osteuropa. Ostdeutschland ist nicht so kalt wie in restlichen Osteuropa. Und da kommen dann auch Eislandschaften zum Beispiel mit rein. Und ein einfaches Beispiel ist Sicht. Also wenn es zum Beispiel stark regnet oder wenn es Nebel gibt, dann ist die Sicht einfach entsprechend eingeschränkt. Und das heißt also, dass der Gegner dich nicht so schnell sehen kann, du den Gegner aber auch nicht so schnell sehen kannst. Und eine sehr, sehr frühe Mission, ich glaube, das ist die zweite oder dritte, ist, dass du so Panzerattrappen in so einer Stadt ausfindig machen musst. Und du musst dann irgendwie immer so an Panzer herantreten und quasi, wenn du fast direkt davor stehst, dann kann erst identifiziert werden, ist das ein richtiger Panzer oder ist das halt ein falscher Panzer. So. Jetzt denkt man sich, na gut, laufe ich diese Punkte ab, aber wenn es ein richtiger Panzer ist und der dich sieht, hast du dann sofort die Arschkarte gezogen.
Weil der ballert dich sofort über den Haufen. Das heißt, du musst irgendwie strategisch überlegen, wie komme ich an die Rückseite der Panzer und auch die Reihenfolge. Also ich musste dann auch einmal neu laden, weil ich irgendwie den einen Panzer entlarvt hatte und der dann die ganze Zeit mir im Weg stand und auf mich geballert hat, um an die anderen hinzukommen. Also ich finde auch, die Missionen sind wirklich taktisch anspruchsvoll. Die spielen sich nicht so auf Autopilot. Mhm. Gerade wenn man manchmal irgendwie sagt, ach gut, dann renne ich jetzt halt mit dem nochmal vor, wende nochmal einen Aktionspunkt auf meinen Hauptcharakter, renne irgendwie vor zum Zielpunkt, zack, auf einmal rennst du halt irgendwie in einen Sniper oder in einen Mörser rein und hast irgendwie halt völlig verkackt, weil du halt nicht langsam und vorsichtig vorgegangen bist. Die Gegner überraschen dich, das Missionsdesign überrascht dich mit irgendwelchen plötzlichen Wendungen in der Geschichte, die dann halt auch auf einmal das Missions- und Schlachtfeld verändern und so weiter. Also das ist wirklich abwechslungsreich und man muss wirklich planen und strategisch vorgehen. Also wenn man zu wild und ungestüm davor rennt, endet meistens nicht sehr
genau, positiv. Und das wird auch immer schwerer tatsächlich. Also es ist so, am Anfang dass die KI auch am Anfang nicht so gut reagiert wie im späteren Spiel. Also der Schwierigkeitsgrad, der steigt dann irgendwann auch vielleicht ein kleines bisschen zu rapide an. Also es gibt dann irgendwann eine Stelle, wo es echt sehr schwer wird. Aber Vorsicht ist so wirklich einfach so ein Ding, das man da auch walten lassen muss. Also es ist, auch wenn man jetzt Third Person spielt und auch wenn tatsächlich auch viel geschossen wird, ist dann tatsächlich dann echt so dieses überlegen, wie sieht mein nächster Schritt aus und was wäre jetzt sinnvoll, spielt einfach eine große Rolle. Also es gibt ein anderes Beispiel zum Beispiel, da musst du so einen Hügel erobern. Das ist dann irgendwie so die Grenze zum Imperium, das ist so eine Ländergrenze und das ist dann irgendwie so ein bisschen, wie man das aus verschiedenen Kriegsfilmen oder so kennt oder Situationen, dass es so ein Hügel ist, der erobert werden muss mit verschiedenen Bunkern, die dann irgendwie so auf dem Weg liegen. Und du hast so deinen Trupp so aus 10 Personen und du musst jetzt ganz genau überlegen, von welcher Seite gehe ich diese Mission an? Also komme ich jetzt von links rein oder von rechts rein? Und welche Bunker schalte ich zuerst aus? Und der Hügel ist groß. Also wir reden jetzt hier nicht von so einem kleinen Tunnel irgendwie so, sondern das ist einfach so eine, also die Mission geht, ich habe dafür beim ersten Anlauf 2 Stunden gebraucht, bis ich diese Mission lösen konnte. Mhm. Und das zeigt einfach das ist relativ umfangreich. Und zur Verfügung steht dir da zum Beispiel so ein Personentransporter, der ist gepanzert, der schafft es dann so normales Maschinengewehr Feuer auszuhalten und damit kannst du bis zu 3 Personen herum navigieren. Und dann hast du zwischendrin so verschiedene Basen, die du erobern kannst. Und also arbeitest du dich so Stück für Stück vor, schickst den Transporter in eine Richtung, wo du denkst, das ist am sinnvollsten, packst da die Personen rein, die du am meisten gebrauchen kannst. Du denkst dir zum Beispiel, ich kann diese Bunker zum Beispiel ausschalten, weil die Energieversorgung, die ist dann da außen, wenn du dann einen Schuss drauf setzt, also wenn du in den richtigen Winkel da ankommst und diesen Schuss auf diese Energieversorgung setzt, geht das ganze Ding in die Luft. Also da habe ich meinen Sniper da reingesetzt, dann noch zur Abwehr, damit der Sniper geschützt ist, noch so Sturmtruppler dran, bin dann so an den Rand der Karte gefahren, so bis ich dann irgendwann so einen Winkel hatte, dass ich da drauf schießen konnte und konnte dann in der Zeit aber parallel schon andere Personen in diese Richtung schicken, sodass die im richtigen Moment, bevor die feindliche Verstärkung kommt, diesen Bunker eingenommen haben. So, den Grenadier habe ich dann auf einen Hügel gestellt, vom Hügel aus dann versucht, Panzer, andere Basen auszuhebeln und andere Aktionen zu machen. Und dann tauchen irgendwann feindliche Panzer auf. Und was eine Besonderheit da ist, dass die alle einen Schwachpunkt haben. Es gibt nämlich in dieser Welt von Valkyria Chronicles so ein kleines Fantasieelement. Das ist nämlich so ein glühender Kristall irgendwie. Das ist so eine Art Rohstoff. Und alles, was in diesem Spiel irgendwie maschinenbetrieben ist, wird von dieser Energie angetrieben. Und das zeigt sich im Spiel durch einen blauen Motor, sag ich mal. Also das ist dann irgendwie auf der Rückseite.
Ja, das ist einfach so wie bei Steampunk halt alles auf Steam-Basis ist oder bei uns alles auf Erdöl, ist es halt hier dieser blaue leuchtende Kristall, der dir gleichzeitig eben ein Signal gibt. Es wird auch zur Heilung
benutzt. Genau, also das ist Ragnit oder sowas heißt das. Ich habe den Namen jetzt nicht genau. Aber, das für dich taktisch heißt das, dass du versuchen musst, die Rückseite von so einem Panzer zu erwischen, weil dann kannst du nämlich auch mit einem Lancer mit einem Schuss diese Dinge ausschalten. Heißt für dich aber in der Gegenseite auch, dass das mit deinem eigenen Panzer natürlich nicht passieren darf. Mhm. Und das passiert schneller, als man glaubt. Also gerade auf so einem riesigen Schlachtfeld, wenn man da nicht ganz genau hinguckt, dann hat man da sehr schnell einen Nachteil. Und diese auch so das mit den Sichtliniensystemen ist dann in dem Moment dann auch clever gelöst, weil du halt immer dann genau erkennen kannst, wen kann ich sehen, wer kann mich aber potenziell sehen. Weil in dem Moment, wo du natürlich schießt oder irgendwelche Geräusche machst und so, ziehst du die Aufmerksamkeit auf dich. Und das kannst du zum Vorteil nutzen, das kann aber auch zum Nachteil sein, weil wenn du dann zum Beispiel irgendeinen Grenadier oder so übersehen hast oder du hast die Entfernung falsch eingeschätzt, haut es dich weg. Und gerade so Figuren wie Sniper oder Aufklärer sind wirklich mit zwei Schüssen umgehauen.
Also es ist wirklich ein taktisch anspruchsvolles Spiel. Also es hat mich auch als Taktik-Fan total angesprochen, weil ich auch immer so ein bisschen die Sorge hatte, dass es vielleicht so ein, naja, bös gesagt, so ein weichgekochtes Strategiespiel ist, weil halt so dieses Anime drumherum ganz weich gezeichnet, diese pastelligen Farben, was ist ja so alles in so einem Comic-Stil mit so einem Vignette-Optik, ja, dass an den Rändern des Bildschirms noch so quasi die Schwarz-Weiß-Zeichnung zu erkennen ist. Es sieht ja alles aus wie so ein handgemaltes Gemälde quasi in Bewegung. Mhm. Und in der Mitte ist dann erst die Farben. Aber davon muss man echt keine Angst haben. Also bei Valkyria Chronicles 4 ist wirklich ein taktisch anspruchsvolles Spiel, was man wirklich allen Taktikfans empfehlen kann. Aber man muss Japan mögen. Also man muss japanische Spiele mögen. Es ist ja wirklich sehr westlich im Sinne der Geschichte. Also spielt ja nicht nur in Europa, in der alternativen Welt unseres Europas im Kontext so des Ersten Weltkriegs, wenn das halt ein Paralleluniversum wäre. Es hat keine Fantasy-Elemente bis auf diesen blauen Kristall. Es ist wirklich alles down to earth. Also es gibt keine Magie, keine Geisterwesen, keine Beschwörungsformeln, nichts wie bei Fire Emblem oder auch nicht so Superkräfte wie jetzt bei Advance Wars zum Beispiel oder so futuristische Waffengedöns. Ja, sind alles ganz klassische Sachen. Ein rudimentärer Panzer mit einem mit Granatwerfer. Weißt du, also es ist alles realistisch und auch wie die Einheiten miteinander umgehen und reden, es ist alles sehr menschlich. Aber trotzdem ist es halt insgesamt sehr japanisch von der Erzählform her. Also wie die Charaktere dargestellt werden, wie die Geschichte aufgebaut ist, wie die Charaktere untereinander, wie die Charaktere sich entwickeln und vor allem vom Erzähltempo. Das ist, glaube ich, so mein kleiner Knackpunkt, dass man da ein bisschen geduldig sein muss, was man halt kennt, wenn man schon mal japanische Spiele gespielt hat. Man muss sehr viel Zeit mitbringen zwischen den Missionen. Also der Abstand zwischen den Taktikkämpfen, der kann schon sehr lange dauern.
Ja. Es ist nämlich, es fühlt sich zuweilen an wie in der Visual Novel. Und ja. Also ich war darauf vorbereitet, weil bisher alle Valkyria Chronicles so waren. Es ist bei Revolution sogar noch viel krasser. Also da sitzt man wirklich fast eine halbe Stunde da und guckt sich Zwischensequenzen an. Also wirklich so Hideo Kojima-Style, richtig lang. Ist hier jetzt nicht ganz so umfangreich, aber man hat viel Story drin. Ich persönlich finde das mega, aber das muss man vorher natürlich wissen. Also wer jetzt erwartet, dass man da jetzt so ähnlich wie bei XCOM oder so einfach immer in diese Mission reinspringen kann, es geht alles relativ schnell, das ist hier bei Valkyria Chronicles nicht der Fall. Also die Missionen dauern nicht nur lange, sondern auch die Story-Sequenzen dazwischen drin. Also das wirklich so, ja, Warnung will ich jetzt als Vorbereitung. Also das sollte man auf jeden Fall wissen, bevor man sich...
Man muss es einfach
sollte das wissen.
Genau, auf was man sich da
einlässt. Ist für mich aber persönlich, aber ich bin ja auch Anime-affin, es ist einfach auch die zweite größte Stärke eigentlich an diesem Spiel, ist aber auch tatsächlich die Art und Weise, wie hier mit Krieg umgegangen wird und vor allen Dingen auch, dass so ein starker Fokus auf Charakter gelegt wird. Also klar, Anime und so, das muss man mögen. Wer jetzt Anime sagt, oh Gott, furchtbar, kann ich mir nicht geben. Der muss sich das vielleicht nochmal überlegen, ob er dieses Spiel spielen möchte, weil es gibt ein paar Anime-Tropes, die sind auch hier in diesem Spiel nicht drin. Also da kann das Spiel nicht.
Ja, ein paar, in Anführungszeichen. Also, jeder einzelne Charakter in diesem Spiel ist ein einziges Trope. Also das Spiel schreit dir wirklich ins Gesicht ab der ersten Minute, das ist der Charakter, ja. Das ist dieser Charakter und das ist der Macho-Arsch, der wird sich verwandeln, keine Sorge, das ist der beste Freund von dem, der war früher nicht so. Also das Spiel schreit dir so richtig ins Gesicht, das ist irgendwie der verliebte Schönling, das ist irgendwie die taffe Kämpferfrau, die irgendwie ein dunkles Geheimnis hat. Also da ist alles drin, was du je von einem Anime erwartest, wirklich komplett.
Aber finde ich irgendwie geil in diesem Kriegskontext, weil, also das, ja. Ich muss man so sehen, also ich verstehe, dass das sind ja auch ganz klar Klischees und Anime hat ja so naturgemäß einfach so einen übertriebenen Stil, wo Charaktereigenschaften so stark akzentuiert werden, ne? Das ist ja, muss man ja klar sagen, davon lebt Anime ja auch. Das ist einfach, ne? Ja. Aber in diesem Kontext, in diesem Kriegsspiel ist das Interessante, und das sage ich jetzt auch an Leute, die Anime eigentlich nicht mögen, ist ja das Interessante, dass dadurch ja Charaktereigenschaften von Figuren so hervorgehoben werden, dass daraus halt nicht mehr diese 0-15-Soldaten werden, wie bei anderen Spielen. Und das ist halt das Coole. Also in dem Moment merkst du plötzlich, was dieser, wenn es richtig eingesetzt ist, diese Anime-Tropes und diese Anime-Serie auch tatsächlich leisten kann. Weil selbst diese Nebenfiguren, also klar, die Hauptfiguren haben alle ihre Handlungen, ne, und da erfährt man lang und breit, wie sie dazu gekommen sind, alles Menschen und so, finde ich auch gut. Aber was interessant ist auch, dass sogar Nebenfiguren, die ja eigentlich nur so kleinere Nebengeschichten haben, also manche davon werden so in Seitenquests auch weiter beschrieben, also es gibt auch diesen Missionsbuch dann so optionale Zwischensequenzen und auch so kleinere Missionen, die dann deren Geschichten erzählen, aber selbst die Figuren, die du dann nicht vorgestellt bekommst, die bekommen dann so ein, zwei kleine Einleitungssätze, wenn sie neu in die Kaserne kommen, dann sagt der Kommandant Claude, also der Hauptcharakter, hier, ich habe ein neues Mitglied, und dann gibt's dann so zwei, drei Sätze, die dann irgendwie sagen, hallo, ich bin der und der und ich mag dies und das ganz gerne. Und die sehen durch diesen Anime-Stil halt einfach auch alle relativ individuell aus. Also der eine, das ist total interessant, weil sonst hat man ja, ist man es von Kriegsspielen, natürlich nicht alle, aber ich schere jetzt mal bewusst über einen Kamm übertrieben, hat man sonst immer sehr austauschbare Soldaten und Figuren. Und hier hat man, jeder hat irgendwie so was Kleines, Eigenes, Individuelles, so dass ich die nicht nur auf dem Schlachtfeld unterscheiden kann, sondern dass ich mir auch oft die Avatare angucke und denke, ja, wäre schon doof, wenn ich den jetzt verliere, weil irgendwie ist das ja doch so, es ist nicht einfach nur eine Zahl und eine Statistik, sondern es ist ein Mensch. Und das macht es irgendwie, also mir ist es schwer gefallen, dann irgendwie dann Leute zurückzulassen, auch wenn ich jetzt nach dem Sieg greifen konnte, weil ich wollte einfach nicht, dass dieser Mensch, dieser individuelle Soldat mit seinen besonderen Eigenschaften, die ja sogar in dem Potenzial noch beschrieben wird, er mag das, er ist ein Autor, er irgendwie sie, oder da gibt's da irgendwie eine Frau, die hat ihren Mann zurückgelassen irgendwie und kämpft jetzt für ihn, für seine Sicherheit zu Hause an der Front und solche Sachen. Das sind so kleine Geschichten, zwar klischeehaft an einigen Stellen, aber trotzdem genug, um dir zu sagen, okay, du darfst die nicht verlieren. Und das gibt denen irgendwie ein Gesicht, was in vielen anderen Kriegsspielen dann einfach fehlt.
Und das ist natürlich klar, es ist ein Kriegsspiel, also vom Thema her natürlich auch spielt so die Guten, klar. Es ist insgesamt natürlich schon auch sehr pathetisch, aber gerade durch dieses Parallel Universe Setting auch nicht so, was man jetzt schon 100-mal gesehen hat. Natürlich ist das Imperium auch böser und natürlich so ein bisschen Star Wars-mäßig in Schwarz-Weiß unterteilt. Ja. Aber trotzdem finde ich, ist es jetzt nicht so USA pathetisch tropfend wie jetzt so ein Call of Duty oder sowas, ja. Dadurch, dass es eben eine andere Paralleluniversum hat. Und dadurch nimmt sich das Spiel eben auch einige Freiheiten, auch dann solche interessanten Geschichten zu erzählen, finde ich eigentlich ganz positiv. Und was ich auch cool finde, ist, dass die halt wirklich auch eine interessante Geschichte erzählen und aber auch so ernstere Töne anspielen. Also ganz am Anfang merkt man zum Beispiel, da bricht irgendwo ein Feuer aus und auf einmal tickt die eine komplett aus und rennt weg. Und deutet natürlich da auch schon so an, wird ja dann später auch nochmal aufgedröselt, dass die halt wirklich auch ein Traumata hat, ja. Und Soldaten da auch wirklich mit Depressionen und so zu kämpfen haben und mit Traumatas. Das ist natürlich auch so ein bisschen Anime-Klischee, dass dann so wie sagt man da, unverarbeitete Vergangenheit aufgearbeitet wird. Das kommt natürlich ganz oft vor, auch der Hauptcharakter, und da kommt so eine neue, diese Riley am Anfang, und dann merkt man gleich schon, oh, da ist böses Blut zwischen denen, sie bezeichnet ihn als Feigling und so weiter, was ist da vorgefallen? Aber insgesamt ist es immer so, dass man voll Bock hat, die nächste Mission zu spielen, weil das immer so in so ein Kapitel aufgebaut ist und du weißt ganz genau, okay, jetzt nach dieser Mission bekomme ich jetzt quasi wieder so ein bisschen so eine Belohnung, dass ich jetzt wieder mehr über die Charaktere erfahre und mehr über die Hintergrundgeschichte. Und diese Balance zwischen Geschichte, Erzählung, die ja auch wirklich schön gezeichnet und schön gemacht ist, das basiert ja alles auf diesem Skizzenbuch von dem Hauptcharakter. Ja, also der fängt immer alles so ein in seinem Buch, und das umfasst ja dieses gesamte Spiel. Also jede Mission ist in ein Kapitel unterteilt, und da hast du dann immer so verschiedene Zwischensequenzen, die du dann so auswählen kannst. Und das ist dann so eingeheftet in dein Buch mit so Zeichnungen drumherum, und das ist wirklich, wirklich wunderschön gemacht. Und hat mich immer da motiviert, immer nach dem nächsten Kampf auch gleich wieder weiter zu gucken, was für Storys da erzählt werden. Und dann aber auch so, jetzt gucke ich aber auch noch in die Mission. Und dann war so ein Endlos-Loop, dass ich irgendwie fast nicht mehr aufhören konnte.
Ja, es hat, also ist bei mir ganz ähnlich. Also bei mir ist es vielleicht sogar noch schlimmer, weil ich ja wirklich sehr, sehr Anime zugetan bin. Also mich hat's voll gepackt, auch von den Figuren. Auch natürlich mit den, also ich weiß natürlich schon, mir ist auch klar, dass viele Figuren auch eine absehbare Wandlung machen, aber das erwarte ich dann irgendwie auch. Also Reyes, dieser Macho-Penner zum Beispiel, der wird dann später zu einem sehr wertvollen Freund, weil der auch, weil diese Erfahrungen auch was mit ihm machen, weil er aber auch durch diese Enge in der Kaserne auch einfach dazu angehalten ist, sich mit anderen Menschen auseinanderzusetzen, und das macht natürlich auch was mit dem. Und was ich halt ganz gut finde, ist, dass die dass das Spiel heitere Momente und sehr dramatische Momente mischt und dass dadurch einfach ein großer Kontrast entsteht. Also es ist nicht einfach nur alles grau und furchtbar, sondern es gibt zwischen den Missionen auch einfach menschliche Momente, so zwischen den Soldaten, wo sie sich freuen. Also ein Beispiel ist der Panzerfahrer, ich habe seinen Namen jetzt gerade nicht parat, aber der hat zum Beispiel eine Fotokamera, mit der er Filme macht irgendwo, und das ist auch ein Motiv, das immer wieder dann so im Intro und in Zwischensequenzen irgendwie vorkommt und so, und dann wird erzählt, wie er diese Kamera vergisst und jetzt unbedingt noch ein Foto machen möchte, und alle freuen sich irgendwie gerade so, und dieses Foto wird natürlich wertvoll, also es ist so dieser klassische Moment des wertvollen Fotos, wo die Leute dann nochmal so beisammen sind irgendwie so, und das sind so diese kleinen Sachen, das sind auch viele lustige Situationen irgendwie mit drin, und dann kommt plötzlich eine Stelle, wo du siehst, wie eine komplette Stadt irgendwie niedergebrannt wird, so, und dann, du siehst jetzt nicht die Opfer an sich, also man sieht jetzt keine Gräueltaten, es ist also kein grafisch brutales Spiel, darum geht's nicht, aber es reicht völlig, was da beschrieben wird, also dann kommt ein Soldat angelaufen und sagt, das war die Situation, die du vorhin beschrieben hast mit diesem brennenden Dorf, und er sagt so irgendwie, die haben Napalm über der Stadt ausgeschüttet und niemand kann raus, und das reicht. Also mehr muss man eigentlich auch überhaupt gar nicht wissen. Man sieht am Horizont eigentlich nur dieses Feuer und weiß sofort, da brennen jetzt gerade alle Zivilisten ab. Und das Spiel mischt das, und dadurch baut es diesen größeren Kontrast auf. Du merkst da plötzlich, die Sachen, die wirklich finster und böse sind am Krieg, wirken dadurch noch böser, weil das irgendwie so, weil du einfach weißt, in dieser Welt gibt's halt diese unterschiedlichen Kontraste. Das ist super krass. Und viele andere Stellen, also es gibt auch wirklich zivile Opfer, die man dann später sieht in Zwischensequenzen und so, wo es dann auch, also teilweise musste ich hier schlucken, weil ich dachte, hätte ich nicht erwartet, dass das Spiel da das zeigt. Aber es war auch schon beim ersten Valkyria Chronicles so, dass es auch so Stellen gab, wo die dir dann so ein bisschen die Luft dann weggenommen haben, weil man halt auch gerade bei dieser Schönheit, die man da eigentlich durch den Zeichenstil hat, nicht unbedingt damit rechnet, dass diese krassen Sachen kommen.
Ja, also wirklich ein sehr empfehlenswertes Spiel. Wie würdest du es denn jetzt einsortieren von der Serie? Also ich habe noch mal so ein bisschen in Valkyria Chronicles 1 reingeschaut und bin fast ein bisschen darüber erschrocken. Ich habe dann erst so gedacht, habe ich jetzt das falsche Spiel gestartet? Die sind ja unglaublich ähnlich. Auch vom ganzen Look, also selbst die Icons in den Charakter-Übersichtskarten, der ganze grafische Stil mit diesen Vignetten, mit diesem Gezeichneten, das ist ja, als hätten sie eigentlich den ersten Teil nochmal gemacht, nur mit anderen Charakteren, oder? Also aber trotzdem irgendwie eigenständig, aber es ist schon extrem nah dran.
Ja, ist auch das, was die Fans jahrelang wollten. Also das ist ja auch ganz bewusst so gemacht. Das ist die sichere Bank. Würde ich den jetzt aber nicht unbedingt als Vorwurf
gerade
machen,
weil
das
Revolution.
Der erste Teil wirklich. Also es war wirklich, der erste Teil war auch wirklich ist nicht unter Fans, sondern auch so allgemein bei der Kritik ist es auch einfach der Teil, der einfach am besten ankam. Und ich würde sagen, dass der vierte jetzt aber trotzdem insgesamt besser ist, weil er halt einfach mehr mit dem Missionsdesign macht, weil die Karten deutlich größer geworden sind und weil aber auch mehr Abwechslung einfach drin ist. Von den Charakteren, ich glaube, da kann man sich ein bisschen drüber streiten. Also ich finde die Charaktere von dem vierten Teil auch ganz gut, aber ich muss sagen, dass mich jetzt so vom Emotionalen her die Charaktere aus dem ersten einfach schneller abgeholt haben, weil das die Everyday People waren, die da beschrieben worden sind. Irgendwie, also weil man da wirklich so von Anfang an so reingezogen wird, weil die Geschichte da auch chronologisch erzählt wird. Hier im vierten Teil wird sie non-chronologisch erzählt, deswegen muss man da ein bisschen puzzeln. Das macht es ein bisschen sperriger. Und ich finde aber auch, dass die Antagonisten im ersten Teil ein bisschen weniger Anime sind. Also hier im zweiten ist das so, wenn du dann irgendwann so über die Grenze kommst und dann lernst dann auch so die anderen Generäle kennen, ist mir ein kleines bisschen zu viel Klischee an der Stelle so. Also das ist jetzt nicht so furchtbar kacke wie bei Revolution, aber es ist im Vergleich zum ersten, fand ich es irgendwie ein bisschen besser gelöst. Aber das sind nur so Nuancen. Aber ich würde aber sagen, wenn man den ersten mag, dann kommt man an dem vierten überhaupt nicht vorbei. Das ist quasi, ist das Spiel, auf das die Leute jahrelang gewartet haben. Und es hat auch nicht dieser Kram mit der Akademie. Also es gibt ja einen Teil auf PSP, der spielt an der Akademie davor. Da hat ein bisschen mehr diese Persona-Social-Komponente mit drin. Den dritten habe ich leider nicht gespielt, weil der nur auf Japanisch rausgekommen ist. Da gab es jetzt erst vor kurzem eine Fan-Übersetzung. Vielleicht mal nachholen. Aber und Revolution, oh Gott. Ja. Oh Gott, da könnt ihr den Cast. Also das Ganze. Ich würde sagen, wirklich, also Story ist Geschmackssache, aber so spielerisch auf jeden Fall der beste
bisher. Ja, und natürlich auch der jetzt mit der weitesten Verbreitung, den gibt's eben auch für für PlayStation 4 und Xbox One, aber eben auch für PC und Nintendo Switch. Und Valkyria Chronicles war natürlich ein PlayStation 3 Spiel, aber das Remaster ist auch sehr empfehlenswert. Also das kann man sich auch tun. Man muss aber jetzt nicht den ersten gespielt haben, um den vierten zu verstehen, weil es ja wirklich eine Parallelgeschichte auch ist und komplett eigenständig ist. Also wenn ihr gar keins gespielt habt, kann man auch direkt mit dem vierten einsteigen, die vier davon nicht abschrecken lassen. Das erzählt ja nichts weiter, sondern ist ja ein komplett eigenständiges Spiel.
Genau, also nochmal vielleicht ein Wort zur Switch-Version. Also die Xbox-Version konnte ich leider nicht spielen, weil
Die habe ich gespielt.
Die hast du gespielt. Wie ist die?
Ist die gut? Ja, völlig unproblematisch. Also keine Ruckler, kein gar nichts. Ich meine, die Engine ist jetzt ja nicht so fordernd für ein Spiel, dass da eine 4K-Konsole irgendwie in die Knie gehen sollte. Nee. Hab nichts gemerkt dergleichen.
Genau, also auf PS4 auch alles top. PC-Version muss ich mir noch angucken. Aber die Switch-Version ist eigentlich ganz okay. Also man merkt schon, dass die im Gegensatz zur PS4-Version nicht die größere, also nicht so eine große Auflösung hat, gerade wenn man die wegnimmt und in der Hand hält, dann merkt man das schon, dass es nicht mehr so fein und so filigran ist. Dieser Aquarellstil kommt einfach auf der großen Konsole ein bisschen fetter. Ich würde es jetzt aber nicht ganz abschreiben. Also es ist immer noch schick und ich finde gerade der mobile Faktor ist jetzt gar nicht mal so unklug, weil diese Art von Spiel, weil du halt einfach irgendwie das Ding mitnehmen kannst. Und das sollte man nicht verachten. Ich finde, fand jetzt die Steuerung über die Nupsis da.
Joy-Cons.
Nupsis. fand ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen frickelig. Klein wenig. Also es ist mir auf der PS4 deutlich einfacher von der Hand gegangen. Ist davon abgesehen, aber halt auch aber auf der Switch eigentlich ein ganz guter Port. Ist okay.
Also, aber jetzt keine Ruckler oder so. Also die kommen mit der 3D-Engine klar.
Also wenn es ein bisschen mehr los ist, dann merkt man schon, dass die Frame-Rate runtergeht. Das ist jetzt bei diesem Spiel aber nicht, Achtung, kriegsentscheidend. Also,
verstehe.
Ja. Es ist, weil es ja kein reines Action-Spiel ist, geht da schon. Also ich würde sagen, man kann da ruhig mal einen Blick drauf werfen, aber es gibt leichte technische Einschränkungen. Ich habe jetzt aber leider nicht überprüft, deswegen genieße ich so aus, mit Vorsicht, ob man da auch alle Sprachen drauf hat. Das weiß ich nicht. Ich hatte jetzt Englisch eingestellt, die ist auf jeden Fall drauf, ob man auch Japanisch auswählen kann, aus Platzgründen. Bei Cartridges weiß man ja nie. Müssen wir vielleicht einfach mal später auf Twitter oder so noch einhauen. Wenn das interessiert, dann gucke ich gerne noch mal nach. Habe ich jetzt gerade die Info nicht parat.
Ja, aber die deutschen Texte werden, denke ich, dann schon.
Ja, klar, die sind auf jeden Fall, ich rede jetzt auch nur von der Sprache, weil man hat bei vielen Spielen ja, so Xenoblade oder so, konnte man ja auch die Sprache erst separat per Download runterladen, weil die ja auch irgendwie 5 Gigabyte oder was wiegt oder 2. Auf jeden Fall genug, um jetzt so eine Cartridge zum Platzen zu bringen. Und Valkyria Chronicles nimmt als Installationsgröße auf der PS4 jedenfalls schon 30 Gigabyte weg. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass die Cartridge dann prall gefüllt ist, ohne die Sprache. Muss man mal gucken. Ja, gutes Ding. Also ich bin halt hellauf begeistert. Ich komme von diesem Spiel nicht los.
Ja.
Ich habe halt 60 Stunden diese Hauptkampagne gespielt. Wenn man die.
Ja, es ist echt umfangreich. Ja. Also es ist wirklich ein langes Spiel. Nicht nur wegen diesen Zwischensequenzen, sondern weil die Missionen halt auch dauern und es hat einfach auch viel Umfang.
Ja.
Also es ist jetzt nicht so, dass da nach 5, 6 Missionen Schluss ist und man hat ja dann noch diese ganzen Skirmische, also so Grind-Missionen quasi, die man zusätzlich noch machen kann. Es gibt auch so ein Menü Bereich noch, wo man noch zusätzliche Karten und Maps irgendwie runterladen kann und, und. Also da hat man ordentlich zu tun bei dem Spiel.
Ja, und also du kannst ja auch jede Mission nochmal spielen, also dann nochmal einen besseren Rang versuchen. Also wenn du so mit den Dreh raus hast und du weißt, wo, in welche Fallstricke du da laufen kannst, kannst du ja versuchen, das in weniger Zügen und in weniger Kommandopunkten quasi zu machen. Da wirst du dann auch entsprechend.
Warum man auch immer das machen sollte, aber gut.
Ja, klar,
es gibt es gibt halt Erfahrungspunkte.
Ja, klar, also es gibt halt Leute, die machen das gerne. Ich bin auch zufrieden, wenn ich die Mission einfach schaffe. Mhm. Aber nur so als Hinweis, es gibt dann einfach so Ränge, die du dann bekommst zum Freischalten. Viele Spiele haben Valkyria Chronicles auch mehrmals gespielt früher, weil das eben für sie so reizvoll war, dann noch bessere Taktik hinzulegen. Ich bin dabei dazu ein bisschen zu sehr story-driven. Ich würde dann einfach das nächste weiterspielen. Geht mir auch so. Aber es gibt dann halt darüber hinaus halt, wie gesagt, diese ganzen Skirmish-Sachen, die habe ich jetzt aber persönlich nicht so intensiv gespielt und halt Nebenmissionen und so und also man munkelt, ich kann jetzt keine zuverlässige Zahl liefern, weil ich nur die Hauptkampagne gespielt habe, nur in Anführungsstrichen mit 50, 60 Stunden, aber man munkelt, dass diese Nebenmissionen dann auch nochmal irgendwie so das an die 100-Stunden-Grenze bringen. Also man kriegt echt eine Menge Spiel für was da drin steckt. Da ist auf jeden Fall eine Menge sehr umfangreich.
Wunderbar.
Also ein gutes Ding.
Gut, absolut. Mir hat es auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich werde es auch noch weiter spielen und ich bin echt am Überlegen, ob ich mir die Switch-Version vielleicht noch hole für unterwegs.
Ach so, eine Sache noch. Weil sich das bestimmt ein paar Leute fragen. Ja, man kann jederzeit speichern. Ja, man sollte jederzeit speichern.
Oh ja. Ich finde es ein bisschen arg versteckt während der Mission. Ja. Man muss dann immer erst über diese Menü und dann System und dann speichern. Also es gibt nicht so einen schönen, bequemen Quick-Save-Button. Ja, ja. Und das hat mich manchmal echt ganz schön, pardon my French, ganz schön gefickt, dass ich einfach vergessen habe, zwischendurch zu speichern und dann unvorsichtig in irgendeinen so dummen Ding Panzer reingelaufen bin und dann halt mein Hauptcharakter stirbt. Also, und wenn der halt irgendwie stirbt in manchen Missionen, dann darf es halt komplett
nicht. Genau, und ich meine, Spiele haben ja so ein bisschen, haben uns ja alle so ein bisschen durch ihre Komfortfunktion weich gekocht, was das Speichern betrifft. Man ist ja gewohnt, einfach immer so diese Speicher-Icon zu sehen. Und bei Valkyria Chronicles macht das nicht. Es gibt kein automatisches Speichern.
Was auch nicht nach einer Mission oder
genau.
So. Bitte nicht vergessen.
Das darf man nicht vergessen. Das ist unheimlich wichtig, weil mir ist das nämlich auch passiert, dass ich mal eine Mission gespielt habe und dann ist mir das komplett, habe ich komplett vergessen. Das war dann, deswegen ist mir das mit den Rängen und mit den Normalspielen dann auch nochmal aufgefallen, weil dann habe ich die Mission nochmal gespielt und bin dann auch deutlich besser durchgekommen, weil das dann weil ich mich dann auf eine bestimmte
Einheit. Ich glaube, wenn du weißt, wo der Sniper ist und so.
Klar, genau. Dann gab es natürlich immer noch diesen Zufallselement, so ein bisschen, dass man nicht so hundertprozentig weiß, was als nächstes passiert, aber ich wusste zumindest so, okay, an diesen Kartenstellen kann es irgendwie kritisch werden. Und aber das muss man echt beachten. Also das ist insofern wichtig für die Leute, die es halt gewohnt sind, dass die einfach ihre Konsole ausmachen, unbedingt dann immer speichern. Aber dafür kann man wirklich auch bei jedem Zug speichern. Das ist ganz cool. Du kannst da mehrere Speicherslots anlegen. Also wenn du jetzt mal was ganz Gewagtes machen willst, kannst du auch einfach ein paar Züge speichern und ein paar Züge was ausprobieren. Und dadurch konnte ich zum Beispiel auch testen, dass man wirklich auch unterschiedliche Taktiken machen kann. Also ne, es gibt ja manchmal auch so Taktikspiele, wo es nur einen Weg gibt, aber hier gibt es halt auch mehrere Wege und es funktioniert. Also es ist Proof of Concept sozusagen. Es klappt. Und das nochmal so als Hinweis, dass das Speichern hier durchaus essentiell ist. Also ihr müsst jetzt nicht 2 Stunden lang vor der Konsole hocken und diese Mission zu Ende spielen, bevor ihr schlafen gehen könnt. Also ihr könnt auch mittendrin einfach speichern. Das wollte ich damit eigentlich nur sagen, weil die Missionen so lang sind.
Okay. Gut, das war's mit unserer Besprechung für Valkyria Chronicles 4 für PC, Xbox One, PlayStation 4 und Switch. Und das war's für heute und wir hören uns morgen wieder in alter Frische. Macht's gut.
Tschüss. Bis dann. Ciao.